SRF 3.
Impfen gegen Corona. Wie gut schützen diese schnell erfundenen Stoffe wirklich? Machtübergabe in den USA. In welche Richtung geht's mit Joe Biden und Kamala Harris? Und DNA-Analysen als letztes Mittel. Was soll die Polizei bei schweren Verbrechen auswerten dürfen? Antworten jetzt im Info 3 mit Nina Gigax. Super wirksam, ja und schon fast zugelassen. Die Impfstoffhersteller überbieten sich regelrecht in diesen Tagen und vermelden allesamt den Durchbruch. Gestern kam mit AstraZeneca der dritte Impfstoffhersteller dazu, der Daten vorgelegt hat. Wie gut sind diese Stoffe und wann sind sie in der Schweiz im Einsatz? Das klären wir mit Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel. Ja, wie gut sind denn diese Impfstoffe jetzt getestet?
Naja, es puzzelt sich langsam zusammen. Erst die kleinen, frühen Studien, die prüfen, ob die Impfstoffe grundsätzlich sicher sind und ob sie überhaupt eine Immunantwort auslösen. Die Hürde haben alle drei geschafft. Dabei wurden bei einem der mRNA-Impfstoffe zum Beispiel klar, dass man mit der Dosis vorsichtig sein muss. Am Anfang war die zu hoch gewählt und löste Fieberschübe aus. Also wurde die Dosis angepasst, sodass die akuten Nebenwirkungen direkt nach der Impfung jetzt schwächer ausfallen. Der Impfstoff von AstraZeneca hat grundsätzlich ein schlechteres Nebenwirkungsprofil. Das hatte man vorher aber auch schon vermutet. Dafür ist die ausgelöste Immunantwort etwas robuster. Jetzt im dritten Schritt wollte man wissen, ob sich das in der realen Welt auch auswirkt. Man also die Infektionszahlen tatsächlich drücken kann. Die vorläufigen Ergebnisse sagen ja, wenn auch für den Impfstoff von AstraZeneca etwas schlechter und durchwachsener.
Insgesamt geht das ja alles sehr schnell, aber vieles kann doch eigentlich erst die Zeit zeigen, oder?
Ja, das stimmt. Vor allem gilt es für zwei Dinge. Das eine ist, wie lange hält der Impfschutz? Und das zweite ist, gibt es seltene Nebenwirkungen oder solche, die erst nach langer Zeit auftreten? Was den Impfschutz angeht, spricht viel dafür, dass er eine Zeit lang hält. Aber es ist wirklich noch offen, ob und wann es Auffrischungsimpfungen brauchen wird. In puncto Nebenwirkungen sind vor allem eben Fragen offen, was die langfristigen Nebenwirkungen angeht. Es kommt vor, dass Impfstoffe eine Autoimmunreaktion begünstigen und die tritt meist erst Jahre später auf, wenn auch selten. Aber ob das passiert und wie oft dann tatsächlich, das kann man jetzt wirklich noch nicht wissen. Im Grunde erst, wenn man jetzt mehrere Jahre testen würde.
Stellt sich auch noch die Frage, können die Impfungen die Ausbreitung tatsächlich stoppen oder eher schwere Verläufe verhindern?
Bis jetzt ist im Grunde nur gezeigt, dass unter den Geimpften in den Studien die Infektionsraten niedriger sind. Punkt. Das ist schon nicht schlecht, also wirklich nicht nichts, aber der direkte Nachweis, dass dadurch auch die Ausbreitung gebremst wird, der fehlt. Es ist zum Beispiel möglich, dass es immer noch viele milde Fälle gibt, die man leicht übersieht und die weiter für Ausbreitung sorgen. Was die schweren Verläufe angeht, da gibt es Hinweise, dass alle drei helfen, schwere Verläufe abzumildern und seltener zu machen. Aber auch da sind die Zahlen noch nicht belastbar genug.
Und wie viel und von was hat die Schweiz reserviert und wann wird damit geimpft?
Für alle drei Impfstoffe sind jeweils größere Chargen bestellt oder verbindlich reserviert. Die Schweiz macht insgesamt aber langsamer als andere, vor allem was die Zulassung angeht. Davon schon im Dezember die ersten zu impfen, ist hierzulande jedenfalls nicht die Rede. Die Rede ist vom ersten Quartal 2021.
Besten Dank für diese Informationen. Das war Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel. Weiter mit den Nachrichten und Dominik Brandt. 4.241, so viele Corona-Neuansteckungen meldete der Bund heute. Die Fälle gehen damit zurück und das freut auch die Fachleute des Bundes.
Sie lobten die Bevölkerung für die Reduktion der Fallzahlen, mahnten aber auch zu mehr Disziplin. Die Schutzkonzepte würden nicht überall eingehalten. Der höchste Kantonsarzt der Schweiz, Rudolf Hauri, bezeichnete die Tendenz als erfreulich, er stelle aber fest, dass sich nicht genügend Menschen testen ließen.
Welche Gründe auch immer dahinter stecken mögen, Angst vor Massnahmen wie Isolation und Quarantäne, Sorglosigkeit, Verdrängung etc. Sie laufen den Bemühungen, Weihnachten und Neujahr wenigstens unter Einschränkungen feiern zu können, klar entgegen.
Sagt der Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte Rudolf Hauri. Der Apothekerverband Pharma Suisse will derweil die Schnellteststrategie des Bundes ändern. Derzeit dürfen sich nur Menschen mit Symptomen in einer Apotheke einem Corona-Schnelltest unterziehen. Pharma Suisse fordert, dass Menschen künftig selber entscheiden können, wo sie sich testen lassen. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte schlägt vor, wegen Corona über die Festtage das Skifahren zu verbieten. Italien könne sich Ferien im Schnee nicht leisten, sonst gäbe es eine dritte Welle, so Conte in einer Fernsehansprache. Die betroffenen Gebiete reagierten mit Kritik, die wirtschaftliche Existenz ganzer Regionen sei in Gefahr.
Info 3 Abend.
Nun also doch. Donald Trump sperrt sich nicht länger. Die Machtübergabe an das Team des neu gewählten US-Präsidenten Joe Biden kann beginnen. Das gab Trump letzte Nacht bekannt mit der Einschränkung, dass er seine Wahlniederlage nach wie vor nicht eingestehe. Mir zugeschaltet ist jetzt USA-Korrespondentin Isabel Jacobi. Isabel, weshalb sperrt sich Donald Trump nun nicht mehr?
Weil er nicht mehr kann. Seine Klagen sind vor den Gerichten gescheitert und die Republikaner in Michigan und Pennsylvania haben sich geweigert, die Volkswahl parlamentarisch auszuhebeln. Und dann hat der Druck in den eigenen Reihen zugenommen. Vor allem wichtig die Wirtschaft. 160 Unternehmen forderten gestern Präsident Trump auf, das Amt zu übergeben. So auch der CEO der mächtigen Investitionsgesellschaft Blackstone. Und dieser hat Trump immer loyal unterstützt. Aber Achtung, Präsident Trump hat seine Niederlage immer noch nicht zugegeben und das wird er wohl auch nie.
Nun hat Joe Biden aber also Zugang zu den Departementen. Wie läuft jetzt diese Übergabe dort ab?
Das Biden-Team schickt Delegationen in die jeweiligen Departemente, wo die beiden Leute nun Büros erhalten und sich einarbeiten lassen durch die dortigen Beamten. Diese haben bereits dicke Ordner vorbereitet über ihre Arbeit der letzten 4 Jahre. Und gleichzeitig muss Joe Biden rund 4.000 politische Stellen neu besetzen, so viele wie möglich noch vor seiner Amtsübernahme am 20. Januar. Die Zeit drängt, wenn seine Regierung schnell handlungsfähig sein will.
Er hat ja bereits einige Personalien bekannt gegeben. Viele Frauen sind nominiert, Berufsdiplomaten, hochqualifizierte Fachleute. Was lässt sich aus diesen bisher bekannten Personalien schließen?
Es ist Joe Biden ernst mit der Diversität. Auch Minderheiten sind deutlich besser repräsentiert. Das ist nicht ganz ohne Kalkül. Er schafft einen sichtbaren Kontrast zur bisherigen Regierung, wo weiße Männer in der überragenden Mehrheit waren. Und der gewählte Präsident setzt bewusst nicht auf politische Köpfe, sondern auf Experten und Expertinnen. Seine bisherigen Nominierungen haben einen gewissermaßen einen technokratischen Anstrich. Und das wird dem Senat helfen, der die Nominierungen ja noch bestätigen muss.
Und wie reagieren die linken progressiven Figuren der Demokratischen seiner Partei? Sie haben ihn ja im Wahlkampf unterstützt, geholfen und verlangen ja nun auch Einfluss.
Nun, das Kabinett ist noch nicht komplett. Bernie Sanders zum Beispiel möchte gerne Arbeitsminister werden und Elizabeth Warren wäre gerne Finanzministerin geworden. Den Job soll nun Janet Yellen erhalten, die hoch angesehene Ökonomin und die ehemalige FED-Vorsitzende. Eine herausragende Wahl, tweetete Senatorin Warren gestern. Und ja, die Linke ist bis jetzt tatsächlich nicht vertreten im Biden-Kabinett und ist sie das nach Weihnachten immer noch nicht, dann wird es böses Blut geben. Ein Zugeständnis an die Linke ist die Ernennung von John Kerry als Klimasonderbeauftragter, der im Nationalen Sicherheitsrat erstmals Einsitz haben wird. Die Klimapolitik, die den Linken sehr wichtig ist, erhält damit eine hohe Priorität.
Besten Dank nach Washington. Das waren Informationen von USA-Korrespondentin Isabel Jacobi.
Info 3 Abend.
Ein Mord, eine Vergewaltigung, eine Entführung und keine Spur. Dann könnte eine erweiterte DNA-Analyse weiterhelfen. Die Polizei kann damit DNA-Spuren vom Tatort so analysieren, dass sie Hinweise geben auf Äußerlichkeiten wie etwa Haarfarbe, Alter oder Herkunft. Auch in der Schweiz soll diese neue Analyse möglich werden, allerdings mit hohen Hürden. Das empfiehlt die Stiftung Thea Suisse, das wissenschaftliche Beratungsorgan des Bundes. Tobias Gasser.
Der Tatort, die Dammstraße in Emmen entlang der Reuss. Eine junge Frau wird vom Velo gerissen und von einem unbekannten Täter vergewaltigt. Verletzt bleibt sie liegen. Das war im Juli 2015. Die Frau ist seither gelähmt. Bis heute konnte der Täter nicht identifiziert werden, obwohl DNA-Spuren vorhanden sind. Seit 2018 sind die Untersuchungen eingestellt. Doch der ungelöste Fall von Emmen wurde zum Auslöser einer Gesetzesrevision. Neue, erweiterte DNA-Analysen sollen bei solchen Fällen zukünftig zum Einsatz kommen, schlägt der Bundesrat vor. Justizministerin Karin Keller-Sutter vor einem Jahr:
In Zukunft sollen die Strafverfolgungsbehörden mehr herauslesen dürfen. Konkret Haarfarbe, Augenfarbe, Hautfarbe, biogeografische Herkunft und Alter.
Ziel dieser neuen DNA-Analysen, dieser Phänotypisierung, soll eine Art verschwommenes Phantombild sein des unbekannten Täters. Auch Aussagen über die Herkunft sollen gemacht werden, zum Beispiel über den Herkunftskontinent der Person oder deren Vorfahren. Die TH Swiss, die Stiftung für Technologiefolgeabschätzung, plädiert für Zurückhaltung bei diesen neuen Methoden. Sie hat heute dazu einen Bericht vorgestellt. Malte Gruber ist Professor für Rechtsphilosophie und Wirtschaftsrecht. Er hat den juristischen Teil betreut der TH Swiss-Studie. Er befürchtet wegen der Herkunftsanalysen, dass Minderheiten vermehrt in den Fokus von Ermittlungen geraten.
Wertvoll wird die DNA-Phänotypisierung in dem Moment, in dem ich genaueres erfahre, zum Beispiel über die mögliche Herkunft, über bestimmte Eigenschaften, die darauf hindeuten, dass die Täterinnen und Täter Minderheiten angehören.
Der Bundesrat schlägt vor, die Methoden zuzulassen bei Verbrechen. Das sind Straftaten, für die es mindestens 3 Jahre Freiheitsentzug gibt. Malte Gruber hingegen fordert, dass eine abschließende Liste an Verbrechen ins Gesetz kommt. Zum Beispiel kann die Methode eingeführt werden bei schweren Gewalt, Tötungsdelikten und Sexualverbrechen. Bei den Herkunftsanalysen brauche es zusätzliche Hürden oder die Politik solle ganz auf deren Einführung verzichten, schlägt Malte Gruber vor. Das wäre unsinnig, sagen da die Spezialistinnen am Institut für Rechtsmedizin der Uni Zürich. Adelgunde Kratzer ist Leiterin der genetischen Forensik.
Nur die Aussehensmerkmale zu bestimmen wie Haut, Haarfarbe oder Augenfarbe gibt viel weniger Informationen. Und bestimmte Aussehensmerkmale hängen auch von der biogeografischen Herkunft ab.
Blonde Haare und blaue Augen würden auf einen Europäer deuten. Braune Haare und braune Augen gäbe es aber auf allen Kontinenten. Da brauche es Angaben zur Herkunft. Sollten die neuen Methoden dann definitiv eingeführt werden, dann wollen die Ermittlungsbehörden den Vergewaltigungsfall in Emmen wieder neu aufrollen. Das haben sie bereits angekündigt.
Grau oder blau, so das Wettermenü auch morgen. Dazu gleich zuerst das Börsenupdate mit Six, Dominik.
Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 10.487 Punkten plus 0,2%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 1,3%. Der Euro wird zu 1.0828 gehandelt, der Dollar zu 91,17 Rappen. Und das Wetter im Mittelland liegt teilweise zäher Nebel, sonst gibt's auch morgen viel Sonnenschein, die Temperatur im Nebel um 3, an der Sonne 5 bis 10 Grad.
Info 3 erzählt, was sich hinter der Schlagzeile versteckt, kompakt und verständlich. Einen guten Radiodienstagabend wünschen Annik Wangler, Dominik Brandt und Nina Gigax.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.